Ja, erstmal muss ich nochmal betonen, ja, wie tapfer ihr seid. Also einen Tag mit 5 Vorträgen hatte ich noch nicht. Also ihr seid wirklich total Corona-hungrig, ne? Kann man das so interpretieren? Da haben wirklich monatelang keine Vorträge stattgefunden. So interpretiere ich das, ne? Dass ihr das jetzt auch abkönnt irgendwie, ne? Ja, wir wollen uns jetzt einfach mal mit einer Bibelarbeit mit dem Gotteswort selbst beschäftigen, einem Bibeltext, der mir vor vielen Jahren, also ich muss genau sagen, es war 1995, das erste Mal vor die Füße gefallen ist. Da war ich selber noch gar nicht verheiratet, war verlobt, sollte dann ein halbes Jahr später heiraten. Da habe ich das in einem Kalenderblättchen gelesen und diese Geschichte hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Und ich glaube, sie ist ein Paradebeispiel. Wir achten in der Seelsorge darauf, oder uns ist das wichtig, dass Ehepaare sich ermutigen lassen von biblischen Vorbildern. Gott hat uns die Bibel gegeben, nicht nur als ein Geschichtsbuch, sondern es sind exemplarische Geschichten. Gott hat sie ausgewählt. Also in der Zeit Abrahams haben sehr viel mehr Menschen gelebt als nur Abraham. Aber Gott berichtet uns seine Geschichte ganz besonders, weil an seinem Leben etwas exemplarisch deutlich wird, was für alle anderen auch gilt. Und das sehen wir daran, dass im Neuen Testament natürlich die Schreiber auf Abraham zurückgreifen und sagen, ja, zum Beispiel, er ist der Vater des Glaubens, das ist exemplarisch, das gilt für alle. Oder Mose ist ein Stellvertreter für jemanden, der eine perfekte Haushalterschaft macht, also ein perfekter Diener. Das ist ein Beispiel für Mose, wird im Neuen Testament so ausgelegt. Melchisedek ist ein Vorbild für den hohen Priester, am Ende auf den Herrn Jesus hin. Und so haben alle diese Menschen eine exemplarische Funktion. Sie erzählen uns eine Geschichte, die auch in unser Leben redet. Jede Geschichte der Bibel kann zu meiner Geschichte werden. Deswegen ist die Bibel ein lebendiges Buch. Sie redet nicht von toten Geschichten, sondern es sind Geschichten, die lebendig werden, wenn ich sie unter der Leitung des Heiligen Geistes lese. Und deswegen finden wir natürlich auch für die Not von Menschen und für das, was wir an Herausforderungen haben, exemplarische Geschichten, die uns eine Hilfe sind. Und so versuchen wir in der Seelsorge, die Geschichten der Bibel zu lesen. Die Bibel berichtet uns über 27 Ehen. Etwa ein Drittel davon, in dem sind beide Ehepartner geistlich. In einem Drittel der Ehen ist einer geistlich, einer ungeistlich. Und in einem Drittel der Ehen sind beide ungeistlich. Warum hat Gott uns diese 27 Ehen in die Bibel geschrieben? Also sind die 27 Ehen, von denen mehr gesagt wird, als dass sie nur da sind. Also von denen auch ein Satz erzählt wird. Also irgendeine Beschreibung muss es von ihnen geben, nur diese 27. Warum erzählt Gott uns diese Geschichten? Weil sie in unser Leben reden. Es sind 27 Ehen, in der jeder sich irgendwo wiederfindet. Jeder von uns ist einer, der kann zurückgreifen auf eine Lebensgeschichte, die uns irgendwie passt und auch eine Antwort gibt auf unsere Fragen. Und unter diesen 27 Ehen gibt es diese eine, in 1. Samuel 25, die uns etwas zu sagen hat in unserer Zeit. Und damit möchte ich uns heute Mut machen, dass wir mal in das Leben von Abigail und Nabal schauen und gucken, was wir von ihnen lernen können für eine Zeit, in der wir vielleicht selber sagen oder der du selber sagst, ich lebe in einer gefährdeten Zeit meiner Ehe. Ich befinde mich in einer kritischen Situation mit meinem Ehepartner, meiner Ehefrau. Oder ich kenne jemanden, der das tut und ich hätte gerne eine Ermutigung, einen Hinweis. Also das ist wie gesagt nur eine von den 27 Ehen, aber sie alle sind es wert, dass man sie unter dieser seelsorgerlichen Perspektive liest und versteht und feststellen wird, Gottes Wort ist unendlich reich und eine große Hilfestellung. Deswegen wollen wir damit anfangen, einmal diesen Text zu lesen und ich will das auch so machen, dass wir den Text wirklich einmal vollständig lesen, also die ganzen über 40 Verse dieses Buches, Kapitels, damit wir tatsächlich einen echten Einblick bekommen. Ich muss das mal ganz kurz speichern hier. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 25, aus der NEÜ, also Neue Evangelistische Übertragung von Karl-Heinz von Heiden. Samuel starb. Ganz Israel versammelte sich und trauerte um ihn und dann begruben sie ihn auf seinem Besitz in Rama. David zog sich damals weiter in Richtung der Wüste Paran zurück. In Maon lebte ein Mann, der sein Gewerbe in Karmel ausübte. Er befand sich gerade dort, um seine Schafe zu scheren. Der Mann war sehr vermögend, ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er hieß Nabal und war ein Nachkomme Kalebs. Seine Frau hieß Abigail. Sie war schön und hatte einen klaren Verstand, er selbst aber war grob und gemein. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, schickte er 10 junge Männer mit dem Auftrag los, geht nach Karmel hoch und fragt Nabal in meinem Namen nach seinem Wohlergehen. Richtet ihm aus. Ich wünsche dir alles Gute, Friede sei mit dir, mit deiner Familie und mit allem, was du besitzt. Ich habe gehört, dass du Schafschur hast. Du weißt doch, dass deine Hirten in unserer Nähe waren und wir ihnen nichts zuleide getan haben. Und während der ganzen Zeit in Karmel ist ihnen nichts abhanden gekommen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Nimm also meine jungen Leute freundlich auf, denn sie kommen doch zu einem Fest. Gib ihnen, was du für deinen Sohn David erübrigen kannst. Davids junge Leute kamen zu Nabal, richteten ihm alles im Namen Davids aus und warteten dann ab. Aber Nabal entgegnete ihnen: David, wer ist das? Der Sohn Isais, wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davongelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Die jungen Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Da befahl David seinen Männern: Schnallt eure Schwerter um. Auch er nahm sein Schwert und zog los. 400 Mann folgten ihm, 200 ließ er beim Gepäck. Einer von den Leuten Nabals berichtete Abigail: David hat Boten aus der Wüste zu Nabal geschickt, um unserem Herrn alles Gute zu wünschen, aber er hat sie nur angeschrien. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns. Sie haben uns nicht belästigt und die ganze Zeit, in der wir in ihrer Nähe waren, haben wir nicht das Geringste vermisst. Sie waren Tag und Nacht wie eine schützende Mauer um uns, solange wir die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du noch etwas tun kannst, sonst ist unser Herr und sein ganzer Haushalt verloren. Er ist ja so boshaft, dass man nicht mit ihm reden kann. Da ließ Abigail schnell einige Esel beladen. Sie nahm 200 Fladenbrote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Getreidemaße voller Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Dann sagte sie zu ihren Dienern: geht mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann aber sagte sie nichts davon. Als sie auf ihrem Esel den Berg hinunterritt, kamen David und seine Männer ihr schon entgegen. David hatte eben noch gesagt: Für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen. Als Abigail David sah, stieg sie schnell vom Esel, fiel vor David auf die Knie und beugte sich mit dem Gesicht bis auf die Erde. Sie blieb vor seinen Füßen liegen und sagte: Es ist alles meine Schuld, mein Herr. Bitte hör deine Dienerin an, lass es mich erklären. Mein Herr ärgere sich doch nicht über Nabal, diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal heißt er und niederträchtig ist er. Leider habe ich deine Dienerin, die jungen Leute, die mein Herr geschickt hat, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und du selbst lebst, Jahwe hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Möge deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, so wie Nabal werden. Hier ist nun der Segensgruß, den deine Dienerin meinem Herrn brachte. Möge er an die Leute im Gefolge meines Herrn verteilt werden. Vergib doch deiner Dienerin die Anmaßung. Ich weiß, dass Jahwe meinem Herrn ein beständiges Königshaus errichten wird, weil mein Herr die Kriege Jahwes führt. Dein Leben lang möge dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Und wenn dich jemand verfolgt, um dich umzubringen, dann soll das Leben meines Herrn bei denen verwahrt sein, die Jahwe, dein Gott, am Leben erhält. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mit großem Schwung weg. Wenn dann Jahwe meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellt, dann soll es dir, meinem Herrn, nicht zur Falle werden und nicht zum Vorwurf in deinem Gewissen führen, dass du ohne Grund Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Denn wenn Jahwe meinem Herrn Gutes tun wird, denk auch an deine Dienerin. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, rief David vor Abigail, dass du dich mir heute entgegengeschickt hast. Denn und gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir selbst zu helfen. Aber so wahr Jahwe, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, dann hätte Nabal bis zum Morgenlicht keinen seiner Wandpisser übrig behalten. Dann nahm David die Gaben, die sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr: Geh in Frieden nach Hause, ich habe auf dich gehört und du kannst mir ins Gesicht schauen. Als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten beim Festmahl. Er feierte wie ein König, war gut gelaunt und völlig betrunken. Sie sagte ihm kein Wort von dem, was vorgefallen war. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte seine Frau ihm alles. Da traf ihn der Schlag und er war wie gelähmt. Ungefähr 10 Tage später ließ Jahwe ihn sterben. Als David davon hörte, sagte er: Gepriesen sei Jahwe, der den Streit gegen Nabals Unverschämtheit ausgetragen und mich, seinen Diener, vor einer bösen Tat abgehalten hat. Er hat Nabals Schlechtigkeit auf ihn selbst zurückfallen lassen. Dann schickte David Boten zu Abigail und bat sie, seine Frau zu werden. So kamen Davids Leute zu Abigail nach Karmel und sagten: David schickt uns, er will dich zur Frau nehmen. Da stand sie auf, kniete sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte: Deine Sklavin ist bereit, den Dienern meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Schnell machte sie sich reisefertig, setzte sich auf ihren Esel, ihre 5 Mägde begleiteten sie. Sie folgte dem Boten Davids, wurde seine Frau. So viel einmal zu diesem Bibeltext. Wir wollen uns diesen Text einmal in 4 Abschnitte teilen, ein bisschen nähern. Der erste Teil ist, wir haben es hier mit einem Bericht aus einer alten Zeit zu tun, mit einem aktuellen Inhalt. Es ist eine exemplarische Ehe. Und ich habe den Eindruck, dass sie kein Einzelfall sind. Und es sich lohnt, einmal zu fragen, was wir von ihnen lernen können. Das zweite ist, gefangen in einer unglücklichen Ehe, die unterschätzte Wucht beiläufiger Worte. Da werden wir uns ein bisschen darüber Gedanken machen, wie kam es dazu, auch zu dieser Konfliktsituation mit David. Und das dritte ist, da werden wir vor allen Dingen Abigail selbst sehen, wie man das Herz eines anderen gewinnt, von der Kunst zu überwinden und nicht zu vernichten. Und das vierte, wenn Christus unser Vorbild ist, führen Enttäuschung und Bitterkeit nicht zum Zerbruch. Abigail zählt zu den ganz wenigen Frauen der Bibel, die ein sehr klarer Typus auf Christus sind. Also ein sehr klarer Hinweis auf den Herrn Jesus selbst. Und deswegen ist es so wertvoll, dass wir uns diese Frau auch mal so christologisch, also unter einem neutestamentlichen Blick anschauen, wie sie uns darin ein Vorbild sein kann. Entschuldigung, der erste Teil. Wir haben es zunächst einmal hier mit einer unglücklichen Ehe zu tun. Und wisst ihr, mir ist das so sympathisch, wie ehrlich die Bibel ist. Sie kann eher sehr ehrlich sein im Blick auf Schönheit. Ja, wenn wir das Hohelied lesen, da geht es um das Thema Sexualität. Und da wird da ganz offen drüber gesprochen. Ich meine, die Geschlechtlichkeit und der Akt der Sexualität wird da ein bisschen blumig erzählt, wie komm in meinen Garten und so weiter. Aber es wird ganz offen darüber gesprochen, in einer schönen Poesie, und die Bibel ist ganz ehrlich. Sie ist aber auch ganz ehrlich, wenn man sagt, das, was nicht gut ist, nicht gut. Und hier ist eine Ehe eine Katastrophe. Ich denke, unterschiedliche Persönlichkeiten können sich ergänzen, aber und gegensätzliche Haltungen nicht. Wenn wir in diese Eheseelsorge einsteigen, dann mache ich mit unseren Ehepaaren immer einen Persönlichkeitstest, einen DISC-Test, ja, von Persolog. Ich bin Persönlichkeitstrainer und habe eine Lizenz dafür, und dann machen wir einmal so einen Test. Und dann stellen die Paare zunächst einmal fest, dass sie unter Umständen in einem Punkt total ähnlich sind. Also wenn man so beide so D-Typen sind, so dominante Typen, dann ist da sozusagen Tor zu Hause, ne? Blitz und Donner. Und das ist da immer am Funken. Und das hat nichts mit böser Absicht zu tun oder mangelnder Kommunikationsfähigkeit. Das ist ganz oft einfach, dass beide von ihrem Naturell gerne führen und gerne den Ton angeben. Und dann müssen wir in so einem Ehepaar auch erstmal sagen, ja, dann ist der goldene Lösung ist Arbeitsteilung. Ja, man muss bestimmte Dinge regeln, damit man sich nicht ständig behagt. So, das sind also ganz menschliche Dinge, die in unserer Anlage liegen, wie Gott uns geschaffen hat. Aber wenn wir unterschiedliche Haltungen haben zu Fragen des Glaubens und des Lebens, dann wird es schwierig. Das lässt sich nicht mehr einfach so ausgleichen. Und so eine Ehe haben wir hier auch. Die Art, wie Gastfreundschaft gesehen wird, war im Hause Nabals vollkommen unterschiedlich zwischen ihm und seiner Frau. Ich bin auch überzeugt, dass die Frage des Glaubens vollkommen unterschiedlich war. Abigail war eine tiefgläubige Frau und der Nabal hatte damit wahrscheinlich nichts zu tun. Der hatte vor allen Dingen seinen Gott Geld im Kopf. Der war prächtig am Verdienen, sein Geschäft, sein Business. Aber sie sah die Dinge, sie hatte eine echte Gottesfurcht. Das Dritte ist, er sah seinen Nutzen. Was habe ich davon? Aber sie sah, was wird Gott daraus machen? Sie haben also eine ganz unterschiedliche Bewertung des Glaubens gehabt und in solchen Ehen kommt es zu Konflikten. Und das ist hier auch der Fall. Das ist eine ehrliche Beschreibung der Wirklichkeit. Ich habe das einfach mal so aufgelistet. Vielleicht ist die auch nicht vollständig, diese Auflistung. Aber man sieht einerseits den Nabal reich an Gütern, die Abigail reich an Schönheit und Verstand. Sie blickte hinter die Dinge. Sie blickte weiter als nur bis zum Bauch. Der Nabal wird als grob und gemein bezeichnet. Das ist auch einzigartig in der Bibel, dass ein Mensch von Gott selbst als grob und gemein bezeichnet wird. Das muss ein so boshaft, ekeliger, cholerisch ätzender Typ gewesen sein, wie man sich das nicht vorstellen kann. Also die Bibel übertreibt ja grundsätzlich nicht. Also wenn jemand grob und gemein ist, dann war das der absolute Ekelpaket. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, denn meine Frau ist eher eine Abigail. Ich bin vielleicht eher das Ekelpaket, ja, also das ist schon ziemlich krass. Sie wird dagegen als sensibel und fürsorglich beschrieben, eine, die ein Ohr hatte für ihre Knechte und Mägde. Das zweite, dritte ist, er war herablassend arrogant. Ein total arroganter Schnösel, der die Knechte Davids wegjagt, als wäre er niemand. Ist doch interessant, woher weiß denn die Abigail, dass der David künftiger König Israels wird? Die Bibel beantwortet die Frage nicht. Aber sie wusste davon. David war ja verfolgt von König Saul. Er war Flüchtling. Er stand sozusagen, er war vogelfrei. Jeder durfte den umbringen. Und die königlichen Truppen verfolgten den Mann. Ich meine, der Nabal kommt jetzt auch nicht auf die Idee, den David dem Saul auszuliefern, ne? Also der Doeg, der Edomiter, hat den David ja verraten. Und zwar zweimal an den König Saul. Und dann begann die Jagd auf David. So weit denkt er gar nicht. Das ist ihm auch egal. Es geht ihm nur um sein Geld und seinen Bauch. Aber die Abigail weiß, dass der David ein gesalbter König Israels ist. Woher weiß sie das? Ich habe keine Ahnung, woher sie das weiß, aber sie weiß es. Vielleicht hat sie das auch in ihm gesehen oder sie hat davon gehört. Aber sie hat das auf jeden Fall ernst genommen. Das vierte, er war geizig und undankbar. Immerhin hatte der David monatelang mit seinen Soldaten die Herden beschützt. Das war eine kostenlose Dienstleistung. Da hätten wir ja wenigstens aus Höflichkeit gesagt, also klar, logisch, ich feiere hier gerade ein Fest. Ich habe hier richtig dick aufgefahren. Ich bin steinreich. Ich habe Kohle ohne Ende. Und meine Frau, also die Abigail, hat ja später nur die Vorräte leergeräumt. Das war wahrscheinlich nur das, was sowieso übrig war fürs Fest, vom Fest. Denn die haben ja prächtig gefeiert. Und er kam nicht an und sagte, ey Mädel, wo ist denn das ganze Essen hin? Also es scheint so zu sein, als wäre da noch mehr gewesen, als das, was sie da anschleppt. Vielleicht war es auch alles, das wissen wir nicht so genau. Wir können auch sagen, sie hat alles mitgenommen, aber von ein bisschen, was hat sie da gelassen? Der musste sich ja noch betrinken an dem Abend. Sie dagegen war großzügig und dankbar, sie räumt die ganze Speisekammer leer. Er verstößt gegen eine eiserne Regel im Orient. Gastfreundschaft ist bis heute dort ein ganz, ganz hoher Wert. Wenn wir in die Flüchtlingsheime gehen, ich mache auch eine Flüchtlingsarbeit, Café All Nations, sind da Mitarbeiter und wenn wir in die Flüchtlingsheime gehen, hier in Augustdorf und Detmold, dann kannst du nicht bei einem Afghanen klopfen und sagen, hey, hast du Zeit für Café All Nations? Ne? Dann sagt der, Chai, willst du Tee? Und da steht auch Tee, da musst du da reingehen, erstmal eine Tasse Tee trinken und dann kannst du ihn mitnehmen. Aber ohne Tee trinken geht nicht. Wenn du da über 20 Türen klopfst, musst du Zeit mitbringen. Ja, also wenn die Veranstaltung um 17 Uhr ist, dann musst du da um 14 Uhr schon hingehen, ja, damit du auch 17 Uhr da sein kannst. Also muss ich Zeit mitnehmen, das ist Gastfreundschaft, die ist bis heute ein hoher Wert. Da pfeift der Nabal drauf, während die Abigail sogar sagt, ich bin bereit, den Dienern meines Herrn die Füße zu waschen. Jetzt wäre sie ja sozusagen die Königsfrau und wäre sogar bereit, den Dienern Davids die Füße zu waschen. Also eine Sklaventätigkeit auszuüben. Da klingelt es natürlich bei uns, da erinnert uns eine Frau, die das schon mal getan hat, ne? Die uns da ein ganz großes Vorbild ist. Das ist die Rebekka, die hat das auch getan. Die war mit ihren Mägden draußen am Brunnen in der Mittagshitze und hat wie eine Sklavin geschöpft, obwohl sie eine hochgestellte Frau war, einen reichen Vater, Millionärstochter, die hätte das nicht nötig gehabt, aber es war Rebekkas Haltung. Es war ihre Einstellung, sich nicht hervorzuheben und nichts Besonderes zu sein. Und das war Abigails Haltung, zu dienen. und den Drecksjob zu machen. Er ist zügellos und unbeherrscht, lässt seine Laune einfach raus, sagt, was er denkt. Sie überlegt, wie sie eine drohende Vernichtung abwenden kann. Und ihr könnt euch überlegen, was es in Abigails Kopf gerattert haben wird auf dem Weg, dass sie dem David entgegenzieht. Sie sagt, jetzt sind wir eigentlich alle tot. Der wird uns alle töten und das vollkommen zu Recht. Wie schaffe ich es, den umzustimmen? Und das Letzte ist, er ist töricht und niederträchtig, so wird das am Ende nochmal genannt, aber sie ist gottesfürchtig und voller Glauben. Kann er eher gegensätzlicher sein als die beiden? Ich glaube nicht. Also wenn du über Unterschiede zu deinem Ehepartner jammerst, ich glaube, nach dem Lesen dieses Kapitels werden wir ein bisschen leiser. Der David hatte aus reiner Güte und Ehrerbietung Nabals Herde beschützt. Es war nämlich auch Davids Herz. Wir werden feststellen, dass der David und die Abigail auf einer Frequenz getickt haben. Und ich glaube sogar, dass es das Geheimnis glücklicher Ehe ist, dass ich als Ehemann meine tägliche stille Zeit mit dem Herrn habe. Meine tägliche Bibellese, mein tägliches Gebet, indem ich auch für meine Frau, meine Kinder bete, für meine Gemeinde bete und um Gnade flehe für den Tag. Was habe ich? Bin ich ein guter Mensch? Ich bin nicht besser als alle anderen auch. Ich bin ein Sünder. Christus ist für mich gestorben und wir sind begnadet. Ja, aber was können wir was besser? Überhaupt nicht. Ist es nicht alles sein Werk? Haben wir nicht Grund, morgens uns unter sein Kreuz zu beugen und ihn um Gnade anzuflehen, dass wir uns nicht dämlich benehmen? Und dass Gott aus den Dämlichkeiten, die wir dann trotzdem machen, was Gutes macht. Ist das nicht Gnade? Ich bin kein toller Hecht und habe den anderen Menschen nichts voraus, außer dass ich mich an die Füße meines Heilands hängen kann. Wenn ich an der Zeit spare, spare ich an der Freude meiner Ehe. Die Bibel sagt das ganz klar, ihr Männer. 1. Petrus 3, Vers 7, Rat von einem Ehemann. Wenn ihr eure Frauen nicht mit Einsicht behandelt, als im schwächeren Gefäß, wird Gott eure Gebete nicht erhören. Du kannst beten vom Boden bis zur Decke. Woran misst Gott deine Gebetserhörung? Der Mann hat noch ein Kriterium mehr. Behandle deine Frau mit Respekt, sonst bist du ein vergeblicher Beter. Und wie viele Männer sind eigentlich fruchtlos in ihrem Glauben, weil sie ihre Frau nicht mit Respekt behandeln? Gott hört ihnen einfach nicht zu. Ich höre dich nicht. Was hast du gesagt? Ich höre dich nicht. Was hast du heute Morgen mit deiner Frau gemacht? Wie gehst du mit deiner Frau um? Ich höre dich nicht. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Gott meint das ja ernst. Das ist ja keine Spielerei. Der David wusste das. Er hatte sein Herz nah an seinem Herrn, an Jahwe. Und die Psalme sind uns ein Einblick in dieses Seelenleben Davids. Ja? Und wir merken, wie frei dieser Mann ist, weil seine Seele ventilieren kann in die Ewigkeit. Also wir haben mal Frust, weißt du, wir Männer. Wir können auch mal auf eine Wand schlagen. Ich meine, wenn wir so Typen sind. Ne? Die anderen haben da so Schneckenhaus-Syndrom und ziehen sich zurück und sind beleidigt. Und jeder reagiert ja von seiner Persönlichkeit auch unterschiedlich. Aber wir haben natürlich auch Frustmomente. Und es ist auch völlig richtig, dass meine Frau da immer wieder ein Ohr für hat. Die setze ich dann mit dem Kaffee hin, dann kotzt der Ingo sich mal richtig aus. Und das tut gut. Aber noch wichtiger ist, dass ich das meinem Herrn sage, wie der David das tat. Der schreibt einen Psalm. Hast du mal ein Gedicht geschrieben oder ein Lied? Also viele Gedichte und Lieder habe ich nicht geschrieben, aber ich habe es mal versucht. War nicht so toll. Ja? Aber es macht was mit uns, wenn wir ein Gebet mal so formulieren wie David. Schönste Poesie, hebräische Poesie. Wir schreiben das mal auf und richten das an Gott und wir merken, das ist Erholung, das ist Urlaub, Entspannung, wie sie besser nicht sein kann. Es ist, die sich mal ganz beschäftigen mit einem Gebet, das ich in Gedicht vorn schreibe und dem Herrn Jesus weihe. Und ich sage ihm mein Gebete. Und du wirst feststellen, das ist Urlaub im Expresstempo. Ja, da macht zwei Wochen Mallorca, machen das nicht, was du da in einer Stunde erlebst, was das bedeutet, diese Zeit mit dem Herrn Jesus zu pflegen. Und der David wusste dieses Geheimnis. Und er hat in all dem Stress, den er hatte, und ich würde sagen, der hatte Stress, oder? Der hatte echt Probleme. Der nutzt diesen Kanal, um im Frieden zu leben mit seinen Mitmenschen, die er verfolgen durch den Saul zu ertragen und später auch die Verfolgung durch seinen eigenen Sohn. Und dann kommt dieser David mit einem ganz bescheidenen Wunsch. Er will nur ein bisschen essen. Der wollte keine Bezahlung. Der wollte auch nichts Großes. Der hat wahrscheinlich die nettesten Jungs geschickt, die er hatte. Die waren jetzt nicht so ganz nett. Ne? Also das waren so 600 dahergelaufen, steht da. Also alle irgendwie mit Dreck am Stecken und so. Aber der wird den eingetrichtert haben, Leute, ja, es gibt noch kein Knigge, aber haltet euch dran. Und wird die da hingeschickt haben, benehmt euch, fragt artig um Essen. Und das machen die auch. Ich finde, haben sie auch toll gemacht, oder? Ich finde, haben sie prima gemacht, anständig gefragt und das ausgerichtet.
Was macht der Kerl? Der schreit die an. Das lesen wir nicht direkt da, aber später wird den Knechten mit, der hat die angebrüllt. Wie kann man so boshaft und gemein sein? Und der David reagiert vollkommen nachvollziehbar. Wir hätten jetzt unseren christlicher Bescheidenheit gesagt, oh ja, es gibt schlechte Menschen. Möge der Herr ihm gnädig sein. Dann frage ich halt woanders. Aber innerlich kochen wir vor Wut, ne? Und finden es zum Kotzen, dass der Kerl so arrogant ist. Der David steht dazu. Das war total arrogant. Und er riecht sich erstmal auf. Und das ist völlig, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Und er zieht jetzt auch eine Schlussfolgerung und sagt, dafür mache ich ihm die Rübe ab. Und zieht los. Und jetzt ist er bereit, diesen Nabal umzubringen und der wäre gestorben. Den Abigail weiß das, der David weiß das, die Knechte wissen das. Das ist ein Todesurteil. So kannst du mit deinem David nicht reden. Was meint eigentlich Ehe? Und das ist die Frage, die sich jetzt stellt, wenn wir uns gleich mit Abigails Reaktion beschaffen. Manche denken, Ehe sei ein Vertrag. Ein Vertrag schließt man ab, weil man ein Geschäft macht. Ich gebe dir was und du gibst mir was. Ja, da haben wir beide was von. Da habe ich was von, da hast du was von. Das ist gewinnorientiert. Ja, das ist nutzenorientiert. Das muss irgendwie, bei beiden muss ein Plus auf der Seite stehen, sonst macht man so ein Geschäft nicht. Und Vertrag schließt man ab, um sich zu vertragen. Es geht im Prinzip nur um die Abwendung von Streit. Aber ein Bund ist ein Bündnis, da geht es um Bindung. In einen Bund kann ich nicht treten, ohne mich selbst mit meiner ganzen Person auszuliefern. Da geht es nicht um die Frage eines Gewinns oder eines Nutzens, den ich davon habe. Eine Verbindung, wie Gott sie meint, ist eine Verschmelzung von Mann und Frau. Und Gott hat uns das sozusagen für unser Hirn, hat er uns ein Denkmal mitgegeben, wie er sich das vorstellt. Denn er hat dem ersten Menschen ja gesagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wo werden Mann und Frau denn ein Fleisch? Im Kind. Wenn Mann und Frau ein Kind bekommen, sind in dem Kind 100% die Gene des Vaters und 100% die Gene der Frau, der Mutter. In dem Kind sind wir verschmolzen zu einer Person. Trennen wir ein Kind. Kriegst nicht wieder auseinandergezogen. Geht nicht. Ist eine Einheit geworden. Es ist verschmolzen zu einem Eins. Und als wollte Gott uns daran erinnern, die Eltern daran erinnern, hat er uns die Kinder gegeben, um daran zu denken, so sollt ihr verschmelzen. So wie dieses Kind, wie ihr in diesem Kind verschmolzen seid. In dem Kind seid ihr eins geworden. So sollt ihr als Ehepaare eins werden. Und es ist natürlich ganz klar, dass da ein bisschen Übung zugehört und dass das auch seine Herausforderung hat. Ein Vertrag ist eigentlich sowas wie Prostitution. Ich kaufe Sex. Ich kaufe die Frau. Da habe ich was von, da hat sie was von. Aber das ist nicht Ehe. Ehe ist die Verbindung, sich mit einem anderen auszuliefern, selbst wenn das einseitig wird. Wenn wir mal in 1. Mose 15 schauen, da gibt Gott ja dem Mose die große Verheißung, dass in seinem Nachkommen, ja, im Hebräischen steht da der Singular, also der Same, wird übersetzt mit Samen, aber Same, wird, durch ihn wird er die ganze Welt segnen. In diesem Samen werde ich segnen alle Nationen. Und dann macht Gott Folgendes, jetzt will er diesen Bund mit dem Abraham schließen und dann lässt er den Abraham einen tiefen Schlaf fallen. Vorher hatte der Tiere zerstückelt und hatte die Hälften rechts und links hingelegt und so einen Gang gemacht. Das war im Altertum üblich, wenn man einen Vertrag schloss, dann zerstückelte man Tiere, legte die Hälften so auseinander und schritt gemeinsam Hand in Hand durch diese Tiere durch und wollte damit sagen, wenn einer von uns beiden diesen Bund bricht, möge es ihm so ergehen wie diesen Tieren. Das war die Handlung dahinter. Was macht Gott mit Abraham? Er lässt ihn in einen tiefen Schlaf fallen und dann steht dort und der Herr fuhr durch die Tiere wie in einer Feuerfackel. Gott geht alleine durch diesen Gang, ohne Abraham. Was bedeutet das? Gott sagt, ich halte den Bund einseitig. Ich binde mich nur an mich. Ich mache den unabhängig von Abraham. Ist egal, ob er das hält oder nicht. Ich halte mein Wort. Ist egal, ob Abraham sein Wort hält, ich halte mein Wort. Und wisst ihr, das ist die tolle Geschichte, da kommen wir gleich nochmal zum Text aus Römer 3 zu, das ist die tolle Haltung Gottes. Er hält seinen Bund einseitig. Er schreibt es auch im Propheten Jeremia, das wird ja im Hebräerbrief zitiert. Auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich mit ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze ins Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Gott tut. Am Ende ist das in der Ehe auch so. Ja, meine Frau behandelt mich nicht nett. Dann tu du. Sie beantwortet deine Liebe nicht. Dann tu du. Und wenn das ganze Leben lang so ist, dann tu du. Es ist einseitig. Ich habe einen Bund geschlossen, keinen Vertrag. Man kann einen Bund nicht kündigen. Es gab keine Ausstiegsklausel für einen Bund. Beim Vertrag gibt es das, ne? Verträge kann man kündigen. Aber einen Bund kann man nicht kündigen. Denn ein Bund ist man eine Verbindung eingegangen. Es ist ein Bündnis zwischen zwei Menschen, die sich mit ihrem ganzen Leib und Leben aneinander gebunden haben. Das ist nicht auflösbar. Es geht hier nicht um ein Geschäft, sondern es geht um einen neuen Menschen. Es geht um eine Verschmelzung zwischen Gott und mir. So wie Christus in mir seinen Heiligen Geist hat Wirklichkeit werden lassen, ich eine neue Schöpfung geworden bin, so ist die Ehe ein Bild, dass Gott sich mit uns verbindet in einem Leib. Deswegen beschreibt die Bibel uns als Leib. Gott hat sich verbunden mit uns in einem neuen Körper. Und man kann den Kopf nicht vom Torso trennen. Das geht nicht. Und deswegen ist die Ehe nicht auflösbar. Woher wusste Abigail von der Kunst, wie man einen zornigen Mann abkühlt? Ich bin mir sicher, ihr Lehrmeister war ihre eigene Ehe. Diese schöne, kluge Frau, diese weise Frau, diese gottesfürchtige Frau, dieser sanfte Mensch, dieser freundliche Mensch, dieser gastfreundliche Mensch leidet unter diesem boshaften, gemeinen Ekelpaket. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und lernt, das aus Gottes Hand zu nehmen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau. Nein, die war 10 Jahre, waren die verheiratet. Die kommen zu uns in die Eheseelsorge. Drei Kinder. Ihr Mann hat ihr gestanden, pornosüchtig zu sein und sie sitzt bei uns am Küchentisch und will ihre Ehe wegschmeißen. Ich werde gehen. Das hat mich im Grunde so erschüttert. Der Mann war ehrlich, hatte vorher mit mir gesprochen. Ich habe ihm geraten, sei ehrlich zu deiner Frau. Schreib ihr das in einem Brief und sie hat völlig bescheuert reagiert. Ganz falsch reagiert. Aber jetzt sitzt sie da. Guckt meine Frau sie an und sagt, du hast deinem Mann etwas versprochen und Gott bindet dich daran. Den Weg wirst du auf gar keinen Fall gehen. Und es beginnt eine lange Leidenszeit der beiden auch aneinander, in der sie lernen müssen, dass Gott uns formt durch Leid. Das ist Gottes Weg, uns zu gottesfürchtigen Menschen zu machen. Wie lernt man Demut? Durch Demütigung. Man kann sich Demut nicht vornehmen. Man kann Demut nicht trainieren. Man bekommt Demut durch Demütigung. Und die Ehe ist der beste Lehrmeister dafür. Wenn du wirklich willst, dass du in das Bild Christi verwandelt wirst, dann heirate. Da ist einer, der wird dafür sorgen, dass du dich all dem stellen musst, wo du merkst, da weiche ich ab von Gottes Gerechtigkeit. Wie gut, wenn man das in Gnade lebt. Und aus dieser Erfahrung, und da bin ich von überzeugt, dass sie aus dieser Erfahrung, dieser Gottesbeziehung heraus, kann sie jetzt richtig reagieren. Sie weiß, wie man zornige Männer abkühlt. Denn der Kerl rauchte jeden Abend. Ich weiß nicht, wie man eine eheliche Gemeinschaft lebt mit so einem Menschen. Das ist mir unvorstellbar, aber sie konnte das. Sie lernt zu überwinden, nicht zu vernichten. Der David zieht aus, um zu vernichten. 400 Mann. Rache will er nehmen. Es ist ja leider so, dass wir feststellen müssen, in meinem Leben muss ich das feststellen, dass meine intuitive Reaktion ja meistens falsch ist. Der erste Eindruck ist falsch, mein erster Impuls ist falsch, der erste Gedanke, den ich habe, ist falsch. Ich bin von meiner Irrtumsfähigkeit zutiefst überzeugt. Also ich habe größten Respekt vor meiner Irrtumsfähigkeit. Ich kann irren in allem. Und das tue ich auch jeden Tag, vermutlich. Wenn ich nicht Menschen um mich hätte, die mich ab und zu einnorden, da würde ich wahrscheinlich ein ganz schrecklicher Mensch sein. Ich meine, vielleicht bin ich das auch, aber es hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ich habe eine tolle Frau. Sie schafft es, Böses nicht zu vernichten, sondern es zu überwinden. Und Paulus schreibt uns das im Römerbrief in Kapitel 12, dass wir das auch lernen müssen. Gutes zu tun, wenn Böses erwiesen wird. Das Böse mit Gutem überwinden. Das Zweite, das Herz des anderen gewinnen durch Treue. Wisst ihr, Abigail hätte nur einfach nichts tun müssen und warten, bis der David mit seinen Mannen durch das Haus von Nabal gezogen wäre und alle Wandpisser umgebracht hätte. Im Hebräischen steht dieser Ausdruck, das ist ein echtes Schimpfwort. Das ist eine richtig verächtliche Bezeichnung. Wir können es dabei belassen. Aber das benutzt die Bibel, um deutlich zu machen, mit welcher tiefsten Verachtung der David unterwegs war. Der hatte richtig Wut im Bauch. Und was macht sie? Sie stellt sich vor ihren Mann, vor diesen Nabal. Sie hätte einfach nur nichts machen müssen. Wäre sie den grobelnden Klotz losgeworden. Diese Scheidung wäre ganz galant vollzogen worden, indem sie einfach nichts gemacht hätte. Aber das tut sie nicht. Sie greift aktiv in das Geschehen ein und stellt sich vor ihn und vertraut ganz auf Yahweh. Sie redet über 9 Mal in diesem Abschnitt von Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Sie weiß um den Gott Israels. Sie lebte in dieser Gottesbeziehung. Und ich glaube, das ist etwas, eine Qualität. Wir lesen das bei Esra und bei Daniel, dass es Menschen waren, die Schuld auf sich nahmen. Das ist ja so, bei der Daniel hat ja die Schriftrolle Jeremias, die 70 Jahre vorher geschrieben worden war und an die weggeführten in Babel geschickt worden, ganz offensichtlich an sich genommen. Man kann sich ja fragen, wo ist die eigentlich hingekommen? Die Schriftrolle, die der Jeremia in Kapitel 29 an die weggeführt in Babel schickt. Und in Daniel 9 lesen wir, der Daniel hatte die. Wie auch immer der da angekommen ist. Er hat die bei sich genommen. Und er packt die aus und liest darin, dass Gott nach 70 Jahren das Volk wegführen wird. Und das löst bei ihm ein ganz tiefes Gefühl von Buße aus. Und er tut Buße über seine eigenen Sünden, über die seines Volkes. Ein ganz, ganz bewegendes Kapitel. Und dann kommt der Engel zu ihm und sagt ihm, in dem Moment, als du angefangen hast zu beten, hat Gott mich zu dir geschickt. Der fängt an, spricht das erste Wort und dann sagt Gott, geh hin. Geh hin zu ihm. Gib ihm ein paar tröstende Worte. Gott hört bußfertige Herzen. Menschen mit Tränen vor dem Heiland, das rührt Gott ganz tief an. Gott ist so empfänglich für Menschen in Not, die sich in Not an ihn wenden. Da kann er nicht zugucken. Gott ist so mitleidig und barmherzig. Und vielleicht wusste die Abigail das und war eine Frau, die Gott ganz vertraute. Und wenn wir jetzt diesen Dialog uns mal genau anschauen, mit dem sie jetzt dem, Entschuldigung, ich habe jetzt hier immer was übersprungen, sehe ich hier gerade. So, das muss da auch noch hin. Und die Abigail weiß um die Bedürfnisse dieser Kerle. Ja, er war ja nicht alleine, er hat ja auch 400 Mann bei sich. Die ist sich völlig im Klar, wie Männer stricken. Ja, also ich glaube, das hat sie bei ihrem Mann gut kennengelernt. Sie weiß, dass sie mehr braucht als Komplimente und Beschwichtigungen und einen Hinweis auf Gott. Die Kerle müssen was essen. Die haben Hunger. Ja, also wenn wir denen nicht erstmal den Bauch stopfen, macht das Appellieren ans Hirn keinen Sinn. Also räubert die ihre Vorratskammer. Jetzt kann man darüber spekulieren, war das alles, was sie hatte? Oder war es das nicht? Deswegen haben wir vermutlich geschrieben, ich weiß es nicht so genau, aber es war eine ganze Menge Essen. Würdet ihr zustimmen? Ne? Und vor allem, sie hatte das auf Lager. Das heißt also, das wäre jetzt nicht so, dass sie sagen würde, das müssen wir erstmal backen, was dafür spricht, dass das Essen von den Gästen war. Weil so lange hält sich das Zeug ja nicht, also Kühlschrank gab es nicht. Also es lässt sich eher annehmen, die hat das Zeug, die hat den Gästen das Essen weggenommen und ist abgezogen. War noch genug Wein übrig geblieben für Nabal, aber das Essen war weg. Das hat sie auf Esel geladen und ab damit zu David. 200 Brote, 2 Schläuche Wein, das sind nur 2 Schläuche, ne? Ist wenig, oder? Wenn es jetzt 20 gewesen wäre, aber sie musste dem Kerl noch was dalassen. So, von da hat sie nur 2 genommen. 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel geröstetes, gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen. Das ist eine ganze Menge, 200 Feinkuchen. Ich kann es mir jetzt bildlich nicht so vorstellen, aber es war was. Ja? Das war schon ein Entgegenkommen. Und ich denke, dass das in der Ehe auch so ist. Wenn der Mann nach Hause kommt von einem langen Arbeitstag und die Frau die Tür aufmacht, hallo Schatz, hier ist die Liste. Dann ist das nicht klug. Lass den Kerl erstmal ankommen. Gönn ihm eine Stunde im Sofa. Vielleicht mit Kopfhörern drauf, so Musik hören, sich irgendwie ablenken, ein bisschen chillen, Runde schlafen, irgendwas machen. Und dann kannst du ihm deine Liste präsentieren. Und dann wird man feststellen, wenn der erstmal ein bisschen Ruhe hatte, dann ist vieles einfacher. Weibliche Bedürfnisse sind anders. Ja, es gibt dieses Bedürfnis nach einem intimen Gespräch, nach Ehrlichkeit, nach ich will etwas von dir erfahren. Also meiner Frau ist das total wichtig, wenn ich nach Hause komme, dass ich mir erstmal einen Kaffee trinke. Es ist nicht so, dass ich Durst auf Kaffee habe oder das jetzt unbedingt bräuchte, aber ich weiß, dass sie das braucht. Und deswegen mache ich das. Ich erzähle ihr was von mir, selbst wenn das nicht in mir ist oder ich sagen würde, ich habe jetzt unbedingt Lust von mir zu erzählen. Aber ich tue es trotzdem, weil sie schätzt das. Sie braucht diese Intimität, das gemeinschaftliche Gespräch, die kleinen Geschenke zwischendurch. Ihr kennt ja vielleicht von Jerry Chapman diese 5 Sprachen der Liebe. Da ließe sich noch viel zu sagen. Das Herz des anderen gewinnen durch die richtige Perspektive. Ich finde das einen ganz bemerkenswerten Absatz, den wir da gelesen haben, wie sie ihm jetzt eine Perspektive darüber vermittelt, wie würde Gott dich sehen? Wie meinst du denn Gott über David, wenn du in einer Stunde von dem Hof Nabals ziehst und ganz viele Leichen hinterlässt? Und was meinst du, macht diese Geschichte mit deiner Biografie, wenn du demnächst König wirst? Und was macht das mit dir selbst, weil du dir eingestehen musst, du hast den Herrn nicht gefragt. Ist das nicht geschickt, wie sie das tut? Sie sagt nicht, hast du vor den Herrn gefragt, ob du uns umbringen darfst. Das tut sie nicht. Sie sagt, aber was wird wohl sein, wenn du später mal sagen musst, du hast dir mit eigener Hand geholfen? Und sie weist ihn ganz liebevoll darauf hin, es wäre klug zu beten. Du vertraust doch sonst dem Herrn. Das beschreibst du doch in deinen Psalmen. Wo ist das Gottvertrauen jetzt? Ja, und sie tut das ganz geschickt mit so einer indirekten Fragestellung. Aber der David hat das voll begriffen, worum es ihr geht. Der hat das richtig verstanden. David will sich mit eigener Hand helfen, wo er sonst die Güte Jahwes besingt. Und die Abhängigkeit, die er vom Herrn hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bereitet mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt ja, ich kann chillen und ruhig sein, während da draußen der Bär tobt. Ja, das ist das, die Aussage. Und daran erinnert sie ihn ganz liebevoll, vergiss deine Gottesfurcht nicht. Und das ist auch etwas, was wir wissen müssen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich gerne aufregt. Ne? Kriegt das ja in den Medien mit. Wir Deutschen regen uns gerne auf. Gibt es irgendein Thema, dann wupp, gehen die Emotionen hoch. Und dann wird geschimpft aus allen Rohren. Die Italiener können das auch, aber die reden auch normalerweise so. Ne? Also wenn die ganz normal reden. Wir waren vor ein paar Jahren mal in Italien, haben in so einer Ferienwohnung gelebt und da ständig brüllte da so eine Frau da unten rum, bis wir mal verstanden, das machen die normalerweise so. Gestikulieren mit Händen und Füßen und so weiter. Das ist so nicht deutsch, aber so ein bisschen Kultur. Aber ich meine, unsere Aufregerkultur in Deutschland, dass wir immer meinen, wir müssen uns über alles aufregen. Der Psalm 73, der wird schön überschrieben von Karl-Heinz von Heinen, der in ihm sagte, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Dass die Welt so lebt, wie sie lebt, reg dich nicht darüber auf. Sondern schau auf den Herrn. Da endet ja dieser schöne Psalm, ganz toller Psalm, Asafs, der das, glaube ich, verstanden hat. Und das ist nichts Neues, gab es damals auch schon. Denn die Bibel sagt, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Nur weil ich mich aufrege, wird Gott nicht aktiv. Ja, nur weil ich etwas ganz schlimm finde, fängt Gott nicht an und sagt, naja, da müssen wir doch mal klären. Also ich bewirke mit meiner Aufregung nichts, außer dass ich schlechte Blutwerte habe und vielleicht Nierenschaden oder sowas, ne, oder Bluthochdruck, ganz schlecht. Aber Gottes Zorn wird nicht ausgelöst, weil ich mich aufrege. Und diese Perspektive behält die Abigail. Und das nächste ist, das Herz des anderen gewinnt durch Demut. Es beeindruckt, wie diese reiche Frau, die wirklich zur Oberschicht gehörte, sich selbst demütigt. Sie fällt vor dem David nieder und sagt, auf mich allein, Herr, falle die Schuld. Also wenn einer mit diesem Desaster nichts zu tun hatte, dann war das Abigail. Sie hatte an dieser boshaften Reaktion ihres Mannes nichts zu tun. Sie zeigt durch ihr ganzes Verhalten, sie hätte völlig anders reagiert. Aber sie sagt, bestrafe mich. Ich nehme das alles auf mich. Ich bin schuld. Ich habe das verursacht. Das ist meine Verantwortung. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich trage die vollen Konsequenzen. Mit allem, was dafür zu bezahlen ist, ich tue das. Ich bin die Schuldige. Ich weiß nicht, wie oft wir das gesagt haben in unserer Familie und Ehe. Ob wir das überhaupt schon mal im Leben gesagt haben. Ich nehme die volle Verantwortung auf mich. Was immer da gewesen ist, was immer meine Leute gemacht haben, ich trage die volle Verantwortung. Ich alleine. Ich bin zuständig. Hau mir eins aufs Dach. Ich hole mir die Prügel ab. Schimpf mich an, mach mich fertig, ich bin schuld, ich übernehme die Verantwortung. Wisst ihr, das könnte größer nicht sein als so ein Herz. Wenn das die Mama und jetzt auch noch der Papa täten, dann stellen wir uns mal vor, in diesem Haushalt hätte nicht nur die Abigail so gelebt, sondern der Nabal auch. Er war einer gewesen, der sich so schützend vor seine Leute stellt und Verantwortung übernimmt. Was hätte da zu Hause los sein können in diesem Haus? Sie bittet ganz höflich um Anhörung. Höre mich an, bitte hör mich an, hör mir bitte zu. Und sie weiß, dass sie diesen zornigen Mann irgendwie erstmal beruhigen muss. Und sie macht das sehr geschickt, oder? Der David weiß natürlich, dass die Abigail unschuldig ist. Sie weiß natürlich, dass der David ein gerecht denkender Mensch ist. Sie weiß natürlich, dass er sie nie umbringen würde. Und deswegen ist das so geschickt, dass sie den Zorn auf sich zieht. Aber ich glaube, dass das nicht nur ein politischer Schachzug war. Das war nicht nur geschickt kommuniziert, sondern das war ehrlich ihre Haltung. Sie wäre bereit, die Konsequenzen zu tragen, was auch immer der Zorn Davids hier gefordert hätte. Und sie leistet Wiedergutmachung. Ich habe das meinen Kindern eingebläut. in der Erziehung. Begeh niemals den Fehler, dich einfach nur zu entschuldigen. Leiste eine Wiedergutmachung. Wenn du die Beziehung, die Sache kannst du klären mit einer Entschuldigung, aber die Beziehung kannst du klären, wenn du eine Wiedergutmachung leistest. Überleg, kann was ganz Kleines sein. Ich nehme den anderen in den Arm zum Beispiel. Ja, oder ich gebe ihm... Oh. Ja, das ist jetzt mein Schwager, der jetzt nicht weiß, dass ich hier nicht erreichbar bin. Die Beziehung kann nur wiederhergestellt werden, wenn man eine Wiedergutmachung leistet. Tatsächlich etwas tut, das dem anderen Wertschätzung zeigt, und tatsächlich tut die Abigail das. Sie weiß, es muss etwas getan werden, um diesen Zorn abzukühlen. Auf mich allein, Herr, falle die Schuld. Ja, und sie bittet stellvertretend für Nabal um Vergebung, als hätte sie das Böse getan, was sie nicht getan hat. Das Herz des anderen gewinnen durch Besonnenheit ohne Aufregung. Ist so interessant, wie sie auch über ihren Mann redet, oder? Sie sagt, das ist ein Dummkopf. Wir würden auf Deutsch, das ist ein Idiot. Der heißt auch so, Idiot. Nabal heißt irgendwie, das heißt, es ist ein Dummkopf, ist ein Spinner. So ist der auch, ja. Nomen est Omen, ja. In dem Fall würde man ja auch sagen, traf das mal zu. Da haben Eltern einen Namen gegeben, der irgendwie auch in Erfüllung ging. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kamen, ihm diesen Namen dazu geben. Jakob hieß auch Lacher. Da werden Leute auch sich mal fragen, warum heißt der Lacher? Ja, die Geschichte kannten bestimmt auch nicht alle. Bekam er dann nochmal einen neuen Namen, ne? Kämpfer Gottes, Gott ist ja gnädig. Aber hier heißt er tatsächlich so, wie er sich benimmt. Schade, dass das so ist. Und sie ist da auch ganz ehrlich und stellt sich dazu. Ich muss auch nicht schön reden, was nicht schön ist. Ja, wir haben gesehen, bei der Resilienz ist einer der Resilienzfaktoren, dass man akzeptiert, dass man auch dazu steht, es ist gerade nicht toll. Es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Ich stehe dazu. Aber ich laufe deswegen nicht weg. Und ich verzweifle auch nicht. Wir dürfen auch zweifeln, aber Zweifel dürfen nie zur Verzweiflung führen. Und sie gewinnt den anderen mit Hinweis auf die Treue Gottes. Erstmal sagt sie ihm natürlich, es wäre Sünde. Wenn du jetzt den Nabal umbringst, wäre dir das zu Sünde. Warum? Das weiß der David auch. Er würde hier überreagieren. Das ist zu heftig. Und außerdem hat er Gott vorher nicht gefragt. Und da weist die Abigail ihn mit einer freundlichen Klarheit darauf hin. Und er hat diese Botschaft offenbar verstanden. Dieser Hinweis auf die Treue Gottes, der ist ganz wichtig. Aber wir erleben natürlich in unserem Leben, enttäuscht zu werden. Und wenn wir das mal lesen, auch im Römerbrief, im 3. Kapitel, da schreibt der Paulus das in einer Argumentationskette an die Römer, wie das zu sehen wäre im Blick auf das Volk Israel. Das ganze 2. Kapitel hatte er ja eigentlich bewiesen, dass das Volk Israel, nur weil sie Nachkommen Abraham sind, jetzt keinen Anspruch auf Sonderbehandlung haben. Da ist nichts, dass man sagen könnte, die sind jetzt privilegiert. Ist nicht. Sie sind Sünder wie alle anderen auch. Und das macht er in diesem Kapitel jetzt deutlich. Und er sagt, es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben, aber kann ihr Unglaube etwa die Treue Gottes aufheben? Als ich das vor einiger Zeit las, da habe ich zu spontan gesagt, auf jeden Fall. Kann ihre Untreue die Treue Gottes aufgeben? Auf jeden Fall. Das ist eine Katastrophe, dieses Volk. Also ich sag mal, Gott hat sich als Vater der Kinder Israels hingestellt. Das heißt ja nichts anderes als, Gott gibt uns eine exemplarische Familiengeschichte über 4000 Jahre Geschichte und sagt uns, was alles schiefgehen kann. Also was schiefgehen kann, ist in der Familie schiefgegangen. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Das fängt damit an, Gott beruft sich den Abraham. Also erstmal geht die Sache schief im Garten Eden. Ja, das war schon mal eine Katastrophe. Also gut geplant, schlecht gemacht. Irgendwie, jetzt haben wir die Problematik am Gang. Sünde ist in der Welt, alles kaputt gegangen. Das ist ja schon mal, wo man sagen, schwierig. Dann beruft Gott sich in Abraham. Der war ja eigentlich ein Götzendiener. Der kam aus Ur in Chaldea, der betete den Mondgott an. Ne? Das ist das Ding, was die Muslime heute noch auf ihren Flaggen da haben. Ja? Der Mondgott. Der zieht dann nach Kanaan, er folgt diesem Ruf Gottes und nimmt Jahwe als seinen Gott an, gehorcht den Befehlen Jahwes. Ja, und dann wird die Geschichte erzählt, das Volk Israel kommt 215 Jahre später nach Ägypten, bleibt 215 Jahre in Ägypten, also über 400 Jahre in der Summe, 450 dann bis zum Anfang der Richterzeit. Und in dieser Zeit werden sie alle Götzendiener. Im Propheten Hesekiel sagt Gott das, du bist ein Götzendiener, du hast Götzen gedient in Ägypten. Und die Götzen haben die auch alle mitgenommen. Selbst dem Jakob sagt Gott in 1. Mose 35, schaff die fremden Götter weg. Und er vergräbt die da und geht dann nach Bethel. Jakob war ein Götzendiener, die hatten Götzen bei sich zu Hause. Sie verehrten die Götzen, sie verehrten Yahweh. Und so ist das immer gewesen. Dann geht das durch die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten, dann geht das in die Geschichte der Richterzeit, 400 Jahre auf und ab. Dann dienen sie dem Herrn, dann laufen sie den Baal ihm nach, dann dienen wir dem Herrn, gibt es Katastrophe, auf und runter, rauf und runter. Und dann kommt David. Das ist eine tolle Zeit. Nehmen wir mal die 40 Jahre von Salomo dazu. 80 Jahre ist der Himmel offen. Keine Wolken. Tolle Zeit. Es gibt keinen Götzendienst. Der Saul hatte die Götzendiener fast alle ausgerottet. Und unter David gibt es mal 40 Jahre ganz echte, liebevolle Gottesbeziehung. Mit innenpolitisch ganz viel Schwierigkeiten, aber das Volk diente Gott. Dann geht es wieder bergab. Es fängt schon an mit Jerobeam im Nordreich. Der baut diesen beiden Stierbilder auf. Dann fangen die Propheten an zu klagen und zu schimpfen. Der Hosea richt sich fürchterlich auf über diese Untreue des Volkes Israel. Und im Südreich steht der Jesaja auf und der Jeremia. Und die schimpfen über diese Untreue und klagen das an. Aber die juckt das nicht. In Hesekiel 8 wird erzählt, wie die Götzendiener da im Tempel standen und ihren Götzendienst betrieben haben, als der König von Babel vor der Tür stand. Das juckte die nicht. Und führt die weg nach Babel. 70 Jahre später kommen sie zurück und machen einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Und dann kommt Jesus. Und was machen sie? Sie nageln Gottes Sohn ans Kreuz. Da hätte ich die Nase voll gehabt. Das darf doch auch nicht wahr sein. Mit denen kannst du nichts anfangen. Die tun einfach nicht, was man ihnen sagt. Total ungehorsam. Paulus fragt, es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ist das nicht schön, wie er liebevoll er da schreibt? Einige, ja, einige, total diplomatisch. Einige das Vertrauen enttäuscht haben, aber kann ihr Unglaube etwa die Treue Gottes aufgeben? Und er sagt, auf keinen Fall. Es wird zweimal im Neuen Testament erwähnt, dass Gott treu ist. In 1. Korinther 1, Vers 9 und 2. Korinther 1, Vers 18. Das erste Mal steht das im Zusammenhang mit Christus. Christus, Gott ist uns in Christus treu. Und das zweite Mal steht das im Zusammenhang mit, euer Ja soll ein Ja, euer Nein soll ein Nein sein. Euer Wort soll verlässlich sein, weil Gott treu ist. Die Treue Gottes hat zwei Seiten. Gott ist uns treu und auf unser Wort muss Verlass sein. Das ist die Treue Gottes. Sie hat zwei Seiten. Und das ist in der Ehe auch so. Gott ist mir treu und deswegen bin ich meiner Frau treu. Wie kann ich Gott lieben? Er hat gesagt, der Jesus sagt das 7-mal im Johannesevangelium, ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. Gott hat mir geboten, meine Frau zu lieben. Wie kann ich Gott gehorsam sein? Indem ich meine Frau liebe. Will ich Gott lieben, muss ich meine Frau lieben. Will meine Frau Gott lieben, muss sie mich lieben. Das ist ganz einfach. Wenn du Gott einen Kaffee machst, wenn du deiner Frau einen Kaffee machst, hast du Gott einen Kaffee gemacht. Und das ist schön. Und das sieht er auch so. Und wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, ist das Gottesdienst. Ich diene ihm direkt. Gott sieht das, anerkennt das. Und das ist auch eine schöne Perspektive, sie hat. Sie sieht die Dinge mit Gottes Augen. Wisst ihr, das ist so gut, wenn Männer und Frauen die Bibel kennen, um anderen die Augen zu öffnen, wie würde Gott dein Leben beurteilen? Das macht dir jetzt mal klar. Wenn Gott uns ein Vorbild von Treue ist, über diesen langen Zeitraum, mit diesen extremen Herausforderungen, durch diese ganzen Schwierigkeiten hindurch, wirst du es dann schaffen, mit deinem Mini-Problem nur ein bisschen davon auch zu leben? Das ist ja das, was Gott uns sagt. Du hast eine klitzekleine Herausforderung, aber du schaffst es mit viel mehr. Du könntest noch viel mehr schaffen. So eine Abigail, wie hat die das geschafft? Ich denke, dass Gottes Segen in Aussicht gestellt wird für die, die ihm gehorsam sind. Und das macht die Abigail dem David deutlich. Gott wird dich zum König machen. Toll, dass sie das in ihm gesehen hat. Das wird kommen. So wie der Jonathan. Ne? Der Jonathan sagt, ich werde der Zweite nach dir sein im Staat. Und dann stirbt er leider. Dieser Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber er sah das so. Er sah sich an seiner Seite. Er sah sich als Vizekönig neben seinem Freund David. Er hatte diese glaubenden Augen. Und Menschen mit glaubenden Augen können mehr sehen als Menschen, die nur mit ihrem Verstand unterwegs sind. Dass diese Tat ihm nicht später mal ein Hindernis sein würde, das war ihr wichtig. Der letzte Punkt ist, Abigail ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und da wollen wir uns ein paar Sachen angucken. So wie Abigail war auch das Opfer des Herrn Jesus freiwillig. Niemand hatte von ihr verlangt, dass sie dem David entgegenzieht. Sie sah die Verantwortung für sich und ihre Diener, jetzt loszugehen. Ist das nicht schön? Der Herr Jesus verlässt die Ewigkeit beim Vater freiwillig. Wen soll ich senden? Sende mich. Und er verlässt diese Privilegien, er entäußert sich, ne? Das heißt ja Morphe Doulos, also er verlässt den Glanz des Himmels und wird zur Raupe. Die Umkehrung der Metamorphose, Morphe, also dieser Begriff wird im Griechischen da benutzt. Gott verwandelt sich in die hässliche Raupe, um den Blattfressern nahe zu sein. Aber eigentlich ist er Gottes Sohn. Und so wie Abigail hat auch der Herr Jesus alle Schuld auf sich genommen. Das zählt zu den beschämendsten Momenten meines Glaubens, wenn ich dem Herrn Jesus meine Schuld bekennen muss. Und dann sehe, dass er dafür bezahlt hat. Ich hätte die Strafe verdient, aber der Herr Jesus hat sie auf sich genommen. Die Abigail nimmt alle Schuld auf sich, auf mich allein, Herr, falle die Schuld. So tritt der Herr Jesus vor den Vater, wenn er den Ingo ansieht und sagt, himmlischer Vater, was er heute getan hat, bin alles ich schuld. Ich nehme das auf mich. Und der Vater sagt, ja, und du hast dafür bezahlt. Ich anerkenne dein Opfer. So wie Abigail war auch der Jesus unschuldig. Der geschmäht nicht widerschmäht und leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der Herr Jesus war das unschuldige Opferlamm. So wie Abigail hat auch Christus das Gericht über die Ungerechtigkeit Gott überlassen und er bat für die Bösen. Sich selbst zu rächen ist nicht schwer. Wisst ihr, für Rache müssen wir einfach nur unsere Laune laufen lassen. Um Böses zu tun, müssen wir einfach nur nichts tun. Wenn du dich nicht beherrschen kannst, wird sich die Frage der Rache ganz von alleine erledigen. Um unserer Natur Lauf zu lassen, müssen wir einfach nur nichts tun. Aber wenn wir gottgemäß leben möchten, dann erfordert das alle Opfer im Glauben und auch die Haltung, dass Gott Gericht spricht. Wir befanden uns als Ehepaar mal in einer ganz tiefen Gemeindekrise. Wir waren mit einem anderen Ehepaar fürchterlich aneinander geraten. Und das waren wir nicht alleine. Die ganze Gemeinde hat ein Problem damit, mit diesem Ehepaar. Also, aber ich sage das jetzt mal nur, ich kann nur von mir reden. Ich war eben auch zu denen, die da in Konflikt geraten waren. Und wir merkten, da war kein Weiterkommen. Und an einem Abend, das ging schon ein Jahr lang, dieser Konflikt. An einem Abend sind wir mit meiner Frau vor unserem Sofa auf die Knie gegangen und haben dem Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, wir werden jetzt nichts mehr tun und sagen. Wir überlassen dir das Gericht. Du möchtest Recht sprechen. Wir werden da nichts mehr zu sagen. Wir werden uns nicht mehr verteidigen, wir werden uns nicht rechtfertigen. Du bist der gerechte Gott. Du hast das so oft getan. Du wirst es auch in diesem Punkt tun. Dann hat das noch 4 Monate gedauert und dann kam raus, dass da ganz viel im Argen lag auf der anderen Seite, dass sie fürchterlich unglaubwürdig gemacht hat. Und dann war der Konflikt von Gott entschieden. Da haben wir nichts zu beigetragen. Wenn Gott ein Urteil spricht, dann gibt es da nichts mehr zu diskutieren. Und so ist das bei dem Nabal ja auch. 10 Tage nachdem die Abigail ihm das gesagt hat, spricht Gott Gericht. Er lässt das nicht ungestraft, vielleicht nicht auf dieser Erde, aber einmal später im Himmel. Paulus sagt, lasst euch doch lieber übervorteilen. Sucht doch nicht den Streit mit den anderen. Dann hast du Unrecht. Dann hat der andere Recht. Ja. Dann bist du jetzt im Nachteil. Ja und? Das war Christus auch. Also sie bittet für die Bösen, sie bittet für ihren Mann. Und wie Abigail es schaffte, Davids Zorn abzuwenden, so wendet Christus Gottes Zorn ab. Christus wendet Gottes Zorn ab, der uns treffen sollte. Das ist ein wunderschönes Zeugnis. Gott, der Herr Jesus, tritt vor seinen Vater und sagt, hier Vater, hier ist das von dir geforderte Opfer. Das ist die Stellvertretung, die du willst. Das ist der Tod, den du verlangst für Sünde. Hier ist der Tod. Hier ist das Opfer, das kein Mensch bringen kann, aber ich bringe dich mir. Anerkennst du das? Dann sagt der Vater, natürlich, mein lieber Sohn, ich anerkenne dein Opfer. Ich spreche ihn von aller Schuld frei. Das Letzte, wie Abigail die Torheit Nabals ertrug, so hat der Herr Jesus Widerstand von den Sündern ertragen. Das ist so schön. Wenn wir das im Hebräerbrief im 3. Kapitel lesen, da steht ja, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen nicht ermattet. Und das hebräische, griechische Wort für betrachtet den heißt, schau dir jede Einzelheit an, jedes Detail. Guck dir das ganz wie ein Kunstwerk, guck dir jede kleine Kleinigkeit an. Und das sollen wir tun. Den Herrn Jesus betrachten, ist das Wichtigste überhaupt. Der Herr Jesus muss uns im Herzen stehen. Er ist unser Vorbild. Er ist dem, an dem wir orientieren. Wenn der Herr Jesus gelitten hat, dann bin ich bereit zu leiden. Wenn der Herr Jesus Widerspruch ertragen hat, dann bin ich auch bereit, Widerspruch zu ertragen. Wenn man dem Herrn Jesus Unrecht hat, dann bin ich auch bereit, dass man mir Unrecht tut. Und wenn man den Herrn Jesus nicht fair behandelt, dann bin ich auch bereit, dass man mich nicht fair behandelt. Und wenn der Herr Jesus sich auf jede unnütze und blödsinnige Diskussion eingelassen hat, dann lasse ich mich auch auf jede unnütze und blödsinnige Diskussion einlassen, selbst wenn es mich zu Tode nervt. Er ist mir das Vorbild. Schaut auf ihn. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8, schreibt Paulus das dem Timotheus: Behalte den Herrn Jesus Christus im Blick. Er, der auferstanden ist aus den Toten und ein Nachkomme Davids ist. Denn er ist das Zentrum des Evangeliums. Ich möchte uns diesen Mut machen. Das Vorbild des Herrn Jesus ist die große Kraft, um die Herausforderung der Ehe zu meistern. Und wünsche das mir natürlich zuallererst, aber auch uns in unserem Alltag.